begrüße jetzt alle nochmal zum Tagesordnungspunkt 10 unserer 51. Sitzung des Finanzberichterstattungsausschusses. Das Thema ist das Konsultationspapier von EFRAG zu den Financial KPIs for SMEs/Startups. Ich habe gesagt Konsultationspapier, es ist ja so eine bisschen eine Mischung aus Literaturrecherche, eigener Empirie über Interviews, die EFRAG gemacht hat und dann auch ein Stück weit, sagen wir mal, eigene Meinung dazu. Wir haben das beim letzten Mal schon erstmalig besprochen und unterm Strich ist die Aufgabe eben die Fragestellungen, die jetzt in der Konsultation dort gestellt worden sind, zu beantworten. Ich hatte schon angedeutet, das ist nicht so ganz trivial, weil wie gesagt, ein Teil des Papiers ist Macht des Faktischen, was EFRAG selber eben über Interviews gehört und gesehen hat und was Literatur so hergibt. Da kann man also im Prinzip isoliert betrachtet nichts für oder dagegen sagen, aber natürlich aus der, ich sag mal, Interpretation und der etwas übergeordneten Fragestellung, was für ein Produkt soll da entstehen, können wir uns natürlich schon äußern. Und auf Basis der Befassung vom letzten Mal haben wir jetzt also einen Entwurf vorbereitet und Ziel für heute ist, den zu verabschieden, Aldi, weil wir jetzt ja auch sozusagen schon nah an der gesetzten Kommentierungsfrist segeln und insofern da heute auch zu einem Abschluss kommen müssen. Und ja, damit, Rico, würde ich einfach gerne an dich übergeben, dass du uns nochmal durchs Programm für heute führst.
Ja, danke. Ich werde dann gleich mal das Schreiben teilen. Einen Moment. So, jetzt müssen es alle sehen können, hoffe ich. Genau, das haben ja alle vorab auch schon erhalten. Wir haben hier die übliche Einleitung natürlich grundsätzlich auch nochmal klargestellt, dass grundsätzlich das Ziel der Europäischen Kommission hier unterstützt wird. Also natürlich, dass der Zugang zu Kapital gerade für kleine und mittelgroße Unternehmen gestärkt werden soll, sowie auch für innovative und schnell wachsende Unternehmen und Startups. Ist grundsätzlich auch nichts gegen einzuwenden und auch nochmal klargestellt, dass der sehr umfassende Ansatz von EFRAG hier in der Einholung von Stakeholder-Feedback natürlich auch begrüßt wird. Also es waren einerseits die Interviews, die Sven eben auch schon angesprochen hat, und dann wurden auch noch zwei Umfragen durchgeführt, um Stakeholder-Feedback zu sammeln. Da war jetzt der Rücklauf geringer als bei den Interviews, das muss man dazu sagen, aber trotzdem wurde eben schon versucht, an vielen Stellen Informationen einzuholen. Damit geht es auch schon los, dann inhaltlich, dass grundsätzlich trotzdem, und das war beim letzten Mal ja auch schon besprochen worden, fraglich ist, ob tatsächlich dieses Template ein angemessenes Tool ist, um die Ziele hier zu erreichen. Wenn überhaupt, dann könnte dieses Template auch nur ein Baustein sein, um die Finanzierungslandschaft zu verbessern. Aber, und hier kommen wir dann gleich nochmal zu den inhaltlichen Punkten, es gibt verschiedene Aspekte, warum es eben fraglich ist, ob es tatsächlich so einen großen Mehrwert liefert. So, hier vorne sind dann jetzt einige Punkte aufgeführt, die sich noch nicht alle in den hinteren Fragen wiederfinden. Wir können das dann gerne noch einbauen. Wir wollten aber hier, wie Sven vorhin auch schon mal angesprochen hatte, das gerne nochmal zur Diskussion stellen und gerne vom Fachausschuss nochmal eine Meinung dazu einholen. Zunächst ist, das ist hier der Punkt 1, zu erwarten, dass es Herausforderungen sicherlich darin geben könnte, ein angemessenes Set an KPIs für SMEs zu entwickeln. Und das zeigt so ein bisschen auch die Geschichte, dass dieses Unterfangen sehr komplex werden könnte und man am Ende vor so großen Herausforderungen steht, dass es vielleicht auch gar nicht so einfach möglich ist, überhaupt so ein angemessenes Set an KPIs zu definieren. Des Weiteren ist das Timing nicht ideal, denn solche KPIs würden sich natürlich erstmal auf Daten aus dem Jahresabschluss beziehen müssen, sodass das Timing vom Template insgesamt zu spät sein könnte, um dann tatsächlich auch noch wirklich die Anforderungen von Kapitalgebern zu erfüllen. Also in dem Moment, wo die Finanzberichte oder die Jahresabschlüsse zur Verfügung stehen, ist die Information ja an sich bereits schon da. Es gibt auch noch offene Fragen, was die Assurance angeht, zum Beispiel, ob die Daten, die dann zur Verfügung gestellt werden, auch noch geprüft werden. Das ist ein Punkt, den EFRAG auch schon aufgegriffen hat. Und natürlich eine große Frage, die sich hierbei stellt. Bei bestimmten Kapitalgebern, zum Beispiel bei Banken, ist zudem noch dazu zu sagen, dass ein komplettes Set an Financial Statements sowieso zur Verfügung gestellt werden muss seitens der Unternehmen, um hier allein schon regulatorische Anforderungen zu erfüllen, aber auch natürlich um bankinterne Anforderungen ebenfalls zu erfüllen. Hier würde ein Reporting-Template dann wahrscheinlich nur begrenzten zusätzlichen Nutzen schaffen. Insgesamt gibt es also große Zweifel daran, dass tatsächlich so bedeutsame Vorteile durch so ein Template erreicht werden könnten, dass sich tatsächlich so eine Einführung auch lohnen würde. Hier im Weiteren nach den Stichpunkten sind dann noch ein paar Aspekte aufgeführt, die es sich lohnt, nochmal gesondert hervorzuheben. Und zwar, dass wir ja in der Accounting Directive allein schon die Möglichkeit haben, dass die nationalen Regime hier, Accounting-Regime voneinander abweichen und dann unklar wäre, wie so ein Template dann mit diesen Unterschieden dann auch tatsächlich umgehen sollte, ohne dass man über das Template im Prinzip durch die Hintertür eine Harmonisierung der Unterschiede in den nationalen Vorschriften im Prinzip erzwingen würde, einfach weil man eben für das Template eine Harmonisierung bräuchte. Des Weiteren, und hier hat EFRAG auch schon darauf hingewiesen, scheint es so, dass EFRAG, dass ESAP nicht die ideale Plattform wäre, zumindest nicht so lange, bis noch einige Punkte, insbesondere was die Relevanz und auch Verlässlichkeit der zur Verfügung gestellten Daten bedeutet, adressiert werden. Hier gibt es eine Liste an Punkten, die EFRAG auch selbst schon aufgeführt hat, die eben fraglich erscheinen lassen, ob ESAP hier tatsächlich das angemessene Tool wäre. Ja, ansonsten noch einmal eine übergeordnete Feststellung, und das hatten wir auch in der letzten Sitzung schon bereits diskutiert. Das ist der Punkt, dass ja aktuell viele Anstrengungen unternommen werden, um den Reporting Burden für Unternehmen zu senken, und dass, wenn man jetzt aber sagt, okay, wir haben ja ein zusätzliches Tool, auch wenn es freiwillig ist, könnte das auch wahrgenommen werden, als ob man eben diese Anstrengungen, die in diese Richtung gemacht werden, etwas untergräbt. Also zumindest wirkt es nicht ganz konsistent, wenn man auf der einen Seite sagt, okay, wir wollen eigentlich den Reporting Burden schmälern, und auf der anderen Seite führt man dann eben ein neues Template ein, was vielleicht eben, wie oben auch angesprochen, vielleicht sogar noch zu einer Harmonisierung dann von durch die Hintertür führt oder eben andere Schwierigkeiten hervorruft. Wir hatten auch den Punkt mit einem faktischen Zwang nochmal, der auch bei EFRAG schon nochmal angeklungen ist. Ja, ansonsten der Hinweis natürlich, dass wir auf die Antworten, auf die Fragen im hinteren Teil antworten. Das ist dann hier. Wir hatten 5 Fragen insgesamt. Erstmal, ob mit den Assessments in dem Bericht übereingestimmt wird. Das, ist eine schwierige Frage erstmal, weil, so wie Sven einleitend auch schon gesagt hat, handelt es sich ja in vielen Punkten einfach um die Macht des Faktischen. Das heißt, das kann man schlecht kommentieren oder kritisieren. Man könnte die Methodik vielleicht kritisieren, aber das hilft an der Stelle nicht weiter. Zudem wäre auch fraglich, was die Alternative gewesen wäre, sodass man sich hier dann auf die Punkte konzentrieren muss, wo man tatsächlich dann eine Meinung vertreten kann und wo man auch bestimmte Aspekte nochmal aufgreift. Und hier ist ein Punkt, der jetzt oben noch nicht mit im Anschreiben ist, den wir nochmal hervorheben wollten, dass der Draft Assessment Report, so wie er jetzt vorliegt, in der Hauptbotschaft noch nicht ausreichend klar ist. Es gibt von EFRAG ja eine zusätzliche Kommunikation, also zumindest über die Pressemitteilung zu dem Bericht, wo zusammengefasst wird, dass im Prinzip das Interesse an diesem Template nur gering ist und das wahrscheinlich nicht den zusätzlichen Nutzen liefert, den es haben sollte. Das kommt in dem Bericht aber noch nicht so raus, wenn man ihn liest. Also wir haben beispielsweise auf einer Darstellung, die hatten wir beim letzten Mal auch aufgelegt, so eine Übersicht, wo gezeigt wird, welche Kapitalgeber sich tatsächlich vorstellen könnten, mit so einem Template zu arbeiten. Und da sieht es so aus, als ob sich fast alle Kapitalgeber vorstellen könnten, damit zu arbeiten. Das ist also einmal ein visuelles Problem, aber andererseits auch im Text, also dass wir denken, es könnte noch deutlich hervorgehoben werden, dass hier tatsächlich das Feedback, was auch erhalten wurde und was man ja in den zusätzlichen Materialien von EFRAG auch sieht, dass man das nochmal hervorhebt, dass es tatsächlich auch wirklich kritisch war. Hier würden wir dann auch Punkte von oben noch mit einbauen, sofern der Fachausschuss damit einverstanden ist. Die zweite Frage war, ob ein freiwilliges Template nützlich war unter bestimmten Bedingungen, beziehungsweise wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, die zunächst noch adressiert werden müssten und falls ja, welche Bedingungen das wären. Und hier muss man sagen, die Bedingungen, die grundsätzlich im Draft Assessment Report ausgeführt werden, sind erstmal zu unterstützen. Und wir wollen hier nochmal auf bestimmte gesondert eingehen. Also einerseits das Cost-Benefit-Ratio, was natürlich positiv ausfallen muss dafür, dass sich überhaupt so eine Einführung rechtfertigen lässt. Das zweite ist, dass Vertraulichkeitsaspekte auch ernst genommen werden müssen. Also gerade bei den Unternehmen, die hier im Scope sein sollen, also SMEs und Startups, die haben dann oft auch tatsächlich bestimmte Geschäftsgeheimnisse oder andere Daten, die eben nicht offengelegt werden sollten. Und das muss auch ernst genommen werden, gerade wenn man so eine Plattform wie ESAP eben ins Auge fasst. Die automatische Datenintegration von nationalen Datenbanken würde erstmal helfen, Kosten zu reduzieren. Das ist sicherlich so. Das ist also nochmal positiv hervorgehoben. Und die Möglichkeit für einfache und dann aber auch regelmäßige Updates sollte ermöglicht sein, sollte man sich für so ein Tool entscheiden, einfach um tatsächlich auch diese notwendigen Informationsbedürfnisse dann stillen zu können. Und das geht so ein bisschen auch nochmal auf den Punkt von oben, den wir im einleitenden Schreiben haben. Also wie kann man das überhaupt schaffen, dass zeitlich die Daten so up-to-date sind, dass sie so regelmäßig da sind, dass sie tatsächlich auch noch einen Nutzen entfalten. Die nächsten Fragen sind dann relativ kurz. Wir haben hier Frage 3, ob es bestimmte Kapitalgeber gibt oder Kapitalermöglicher, die noch nicht im Draft Assessment Report berücksichtigt wurden. Und hier wurden in der letzten Sitzung keine weiteren identifiziert und auch im Nachgang sind uns keine weiteren eingefallen. Also es ist ja wirklich ein sehr umfangreicher Outreach, den EFRAG da gemacht hat mit sehr vielen verschiedenen Stakeholdergruppen und da sind jetzt keine weiteren aufgekommen. Ansonsten noch die Frage, ob es zusätzliche Sichtweisen gibt auf die Aspekte, die in dem Draft Assessment Report präsentiert wurden. Und hier haben wir jetzt erstmal notiert, dass es keine zusätzlichen Punkte gibt, bis auf das, was wir eben in den anderen Fragen beziehungsweise im einleitenden Schreiben schon haben, noch festgestellt wurde. Als letztes die Frage, welche zusätzlichen oder welche Informationen grundsätzlich so ein Template enthalten könnte, sollte man sich denn entscheiden, so eins einzuführen. Und hier erst nochmal der Punkt, dass wir Fachausschuss skeptisch ist, dass so ein Template tatsächlich eine angemessene Lösung darstellt. Der Hinweis, dass bestimmte Informationen, zum Beispiel der Businessplan von dem Unternehmen, von Interesse für Investoren sein könnte, das ist in der letzten Fachausschusssitzung angeklungen als Punkt. Hier aber auch wieder die Frage der Vertraulichkeit der Informationen im Vordergrund steht, mit nochmal dem Verweis auf ESAP und der Frage, inwieweit, wenn man dann die Informationen beispielsweise doch limitiert, wenn man sagt, da gibt es Zugangsbeschränkungen, wie das dann einhergeht mit der eigentlichen Zielsetzung, dass man so eine Art offene Business Card für Unternehmen hat, wo relativ schnell auch eine Verbindung zwischen Kapitalgebern und Kapitalnehmern hergestellt werden könnte. Ja, das war jetzt noch einmal die Stellungnahme zusammengefasst und damit würde ich dann gerne an das Plenum übergeben, vielleicht auch gerne an Sven nochmal, falls du Ergänzungen hast zu den Punkten, die im einleitenden Schreiben sind und würde mich freuen, wenn dann der Fachausschuss noch einmal hierzu Rückmeldungen gibt.
Nee, also erstmal nicht, glaube ich, das war schon ganz gut zusammen gefasst und ich hatte ja schon gesagt, dass glaube ich insbesondere die Punkte da im Coverletter auch nicht ganz unwichtig sind, weil das eben nochmal so ein paar übergeordnete Argumente sind, jetzt auf dieses mutmaßliche Produkt zu schauen und gerade dann, wenn es wieder in Richtung Kommission auch zurückgespielt wird, das Feedback ist das glaube ich nicht so ganz unerheblich und wir haben ja auch zum Teil an diesen Interviewrunden, soweit deutsche Stakeholder eingebunden waren, auch mal teilgenommen. Ich hatte ja nochmal selbst eine Runde mit DK-Vertretern, wo wir unabhängig jetzt von den Interviewbefassungen von EFRAG und auch mal so ein gewisses Sounding gemacht haben. Ich sag mal gerade so im klassischen Bankensektor und deren Finanzierungsvehikel und das spiegelt sich jetzt hier, glaube ich, auch ganz gut in unseren Punkten wieder, dass eben gerade in dem Bereich
da der Grenznutzen eben auch, ich will mal vorsichtig sagen, relativ überschaubar angesehen wurde, sodass das irgendwie eher so in Richtung, ich sag mal, wenn überhaupt Nischenprodukt gibt oder für besondere Anwendungsfälle, und da scheint es offenbar dann in Europa auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen zu geben, wie sinnhaft das ist. Und das mag auch zum Teil daran liegen, wie in bestimmten Ländern solche Finanzierungen gemacht werden. Also Länder, wo relativ viel auf nationaler Ebene passiert, da ist der Nutzen wahrscheinlich deutlich geringer als jemand, der wirklich sagt, ich will ja auch in verstärktem Maße grenzüberschreitend Finanzierung machen. Das ist ja eher das, was die Eurogruppe vielleicht auch so ein Stück weiter am Kopf hatte. Aber das ist jetzt eben nicht so das, was wir aus Deutschland bislang dazu gehört haben, muss man fairerweise sagen. Ja, insofern gerne feuerfrei in die Runde, was ihr für Anmerkungen habt zu dem Draft unserer Stellungnahme. Carsten.
Also, ich finde es prima und ich finde die, sagen wir mal, ablehnende Haltung, die wir da zum Ausdruck bringen, angemessen vorgetragen. Mich würde interessieren, was andere Standards hätte, Sven. Hast du da in der EU irgendwie, ist dir was gespiegelt worden, was aus anderen Ländern so zu hören ist?
Ja, also teilweise schon. Wir haben ja auch im Rahmen von CFSS das Thema aufgerufen und EFRAG selber hat ja auch ein Stück weit berichtet. Zumal du ja auch einen Teil, also wird jetzt, habe ich im Bericht nicht so hundertprozentig deutlich, aber auch wenn man noch die Sitzungsunterlagen davor so ein bisschen sich vergegenwärtigt, ja auch Analysen so ein Stück weit drin sind, wie das vielleicht länderübergreifend oder in bestimmten Ländern gesehen wird. Ich hatte damals berichtet, dass zum Beispiel die Franzosen da auch ein relatives Event drum gezimmert hatten, als es um diese Konsultation und diese, ich sag mal, Interviews oder Meinungen von verschiedenen Stakeholdergruppen einzuholen ging, sodass meine Wahrnehmung war, die waren da deutlich positiver gestimmt. Und bei den Italienern zum Beispiel schwingt natürlich auch mit, dass die über diese IFRS im Einzelabschluss umgesetzte Idee wahrscheinlich auch weniger ein Störgefühl mit dieser Harmonisierung hätten. Ne? Und das ist bei uns natürlich ein Stück weit anders, weil die Frage sich ja dann eben gleich stellt, okay, wenn das tatsächlich jetzt grenzübergreifend vergleichbar sein sollte, was ist denn das Rechnungslegungsregime, was dem zugrunde liegt? Und dann nicht entweder bei IFRS oder eben, dass mir jemand eine Harmonisierung in der Richtlinie irgendwie aufziehen müsste. Und da scheinen offenbar andere ein bisschen anders ranzugehen. Also das ist jetzt mal so zwei Länder, zwei Stichworte, die ich so wahrgenommen habe. Aber da kann ich auch nochmal die anderen Kollegen bei Tech fragen. Ich weiß nicht, was ihr davon schon mitbekommen habt. Ilka ist ja nun schon ein bisschen länger mit dabei gewesen. Aber es gab, und es gibt der Bericht ja auch wieder, es gab ja schon durchaus auch einige, die es deutlich positiver gesehen haben. Aber wie gesagt, das mag eben auch an Finanzierungsstruktur liegen. Also wer natürlich deutlich stärker über die Start-up-Idee sich dem Thema nähert und deutlich stärker in Risikokapital denkt, der wird vielleicht auch eher sagen, könnte vielleicht interessant sein. Was ich glaube aber immer noch bleibt, ist dieses Timing-Thema. Also was ich noch nicht so richtig zusammenbekomme, ist, wie das rein vom Timing alles laufen sollte, wenn ich doch sowieso erstmal Abschlüsse bräuchte, um die KPIs zu berechnen, wenn ich irgendwie eine Qualitätssicherung bräuchte von diesen Dingen, die da veröffentlicht werden, und wie das sozusagen jetzt helfen soll, wenn es ordentlich gemacht ist, eigentlich erst noch später kommen könnte, das habe ich noch nicht so richtig zusammenbekommen, muss ich gestehen. Ja, aber ich weiß nicht, Ilka, hast du noch einen Eindruck dazu aus den Tech-Befassungen?
Ich kann vor allem den Eindruck ja aus den Joint-Befassungen von FAB und FATech, der ist mir noch in Erinnerung. Der FAB war mal deutlich kritischer als FATech. FATech sich da eher auf der fachlichen Ebene damit auseinandergesetzt hat und das Projekt naturgemäß relativ, also sehr spannend ist. Aber das Feedback aus dem FAB, da waren unsere Sichtweise, so wie sie jetzt im Comment Letter wiedergespiegelt ist, da waren wir nicht alleine. Also das Feedback vom FAB aus einzelnen Ländern war da auch sehr, sehr kritisch. Also über alle Projektphasen hinweg, von der vom Aufsetzen des Projektes in Reaktion auf das Schreiben der Kommission, über die fachlichen Befassungen und auch die nordischen Länder in meiner Erinnerung sehr, sehr kritisch.
Muss man halt sagen, wie gesagt, also auf, wenn du sagst, so wie du es formulierst, auf Standardsetzer-Ebene, da ist es natürlich noch überschaubar. Wie gesagt, da gibt es nur so ein gewisses Sounding, was ich gerade gesagt habe, aus CFSS heraus. Ansonsten ist es ja so, als die Standardsetzer sind ja als Standardsetzer explizit nicht befragt worden, sondern diese verschiedenen Stakeholder-Gruppen auf der Preparer und insbesondere der User-Seite. Und bei den Standardsetzern war es ja eher so, genauso wie wir das jetzt auch machen, dass man da gesagt hat, wir halten uns jetzt erstmal ein bisschen vornehm zurück, sondern wir nutzen jetzt eben diese schriftliche Konsultation, wenn wir das Ergebnis von euren Interviews mal gesehen haben, um uns dann dazu zu äußern. Also insofern ist das jetzt sozusagen alles noch ein Stück weit unter Vorbehalt, weil die Standardsätze an sich ja noch gar nicht Teil der Befragung waren bislang. So, gibt es weitere Meinungen, Anregungen zu unserer entworfenen Stellungnahme?
Ich kann mich Carstens Meinung nur anschließen. Ich finde es sehr gut zusammengefasst, die Diskussion. Vielen Dank auch, dass ihr die DK eingebunden habt und so gut dargestellt habt. Also Dankeschön.
Ja, die Runde ist bei dem Thema sehr ruhig. Das war ja beim letzten Mal schon ähnlich. Ich hatte es ja schon angedeutet. Ist gar nicht so einfach, dann da noch Input rauszukitzeln bei euch. Ja, aber dennoch, ich wäre natürlich gerne auch für ein, zwei Stimmen dankbar. Fehlt euch noch was oder können wir das jetzt guten Gewissens so nach Brüssel schicken?
Sven, das ist einfach, das liegt daran, wir sind deswegen so still, weil ihr das gut vorbereitet und gut umgesetzt habt. Was will man denn dann da noch sagen? Also, es ist super. Offensichtlich.
Genau, das wollte ich hören, ja. Das ist der Grund, warum wir die Sitzung aufzeichnen. So. Vielen Dank. Also, ich weiß das ja, das ist ja immer so ein bisschen die Krux, ist Schweigen Zustimmung oder komplette Resignation vor der Thematik. Aber ich hatte es jetzt auch, so wie ich es in der letzten Sitzung auch wahrgenommen hatte, die Diskussion überrascht mich jetzt auch nicht besonders. Michael, gerne.
Ja, also eine weniger kritische Stimme kann ich auch nicht bieten. Also erstmal sehr unkritisch, was die Qualität der Rückmeldung angeht. Von der Meinung her bin ich immer noch in der alten Board-Funktion und sehe das eher kritisch, das ganze Unterfangen. Was ich jetzt vielleicht vorhin einfach nur überhört hatte, aber was ganz am Anfang der Befassung auch im FAB mal anklang, war, dass die User ja hauptsächlich gerade bei in den Startup-Szenen ja eher interessiert sind an der zukunftsorientierten Information, die ja in diesem Template aber nicht beziehungsweise nur als Grundlage dann wiedergegeben werden soll. Das hatte ich jetzt vielleicht vorhin in der Rückmeldung überlegt, aber da war meiner Erinnerung nach waren wir so ein Stück weit an der Zielsetzung damit eigentlich vorbeigeschossen, dass wir sagen, die User brauchen ja eine Planungsbasis, um zukünftige Erfolge abschätzen zu können, um ihre Investitionsentscheidungen dann auch zu treffen. Und das war noch so ein Thema, das ging dann aber auch im Laufe der Befassung innerhalb der EFRAG sukzessive unter.
Ich glaube, es ist ja schon auch in dem Bericht erwähnt ein Stück weit, ne? Also dass sozusagen ein Feedback war, diese Forward Looking Informations kriege ich natürlich jetzt aus den aktuellen Financial Statement KPIs nur bedingt raus. Und dann bist du aber natürlich noch mehr in genau dieser Diskussion mit Reliability dessen, was da kommt. Also klar könnte man natürlich sagen, ja, dann machst du halt ein KPI und gibst mal, keine Ahnung, eine Prognose von Operating Profit und Free Cashflow der nächsten 5 Jahre an. Und wahrscheinlich würden viele User jetzt ruhig mal einen Sack an sagen, ja, das wäre ja super, wenn wir das so hätten, ne? Aber fairerweise muss man halt sagen, okay, dann sind wir genau in diesem Risikobereich, wenn so eine Dinge dann unreflektiert da erscheinen, welchen Anschein von Reliability erwecken die dann, wenn sowas dann, das ist ja hier die Idee, am Ende des Tages in den ESA hochgeladen wird, ne? Und da, glaube ich, wird's dann einfach ein bisschen schwierig, ne? Und dann wären wir natürlich auch schnell bei dem Punkt, wo du sagst, die Idee war ja jetzt auch KPIs zu definieren. Und dann bist du sehr schnell natürlich auch an dem Punkt, wo du wieder in die Diskussion reinkommst mit Management Approach und MPMs und genau die Dinge. Und das glaube ich, wird dann schwierig. Aber also ich meine, das Stichwort ist ja in dem Bericht zum Teil schon auch drin, das Feedback kam ja auch. Und das ist auch natürlich berechtigt zu sagen, dass der sozusagen das Surrogat vom Lagebericht, nenne ich das jetzt mal so ein Stück weit, das fehlt mir vielleicht jetzt noch in so einer Diskussion oder das kann vielleicht auch dieses Instrument so nicht liefern. Ne? Ja.
Danke.
So, Herr Sack, bitteschön.
Ja, vielleicht nur mal so als Ergänzung aus User-Sicht. Wir als DVFA finden das natürlich gut oder finden es gut, eine zentrale europäische Datenbank zu haben, wo man sämtliche Unternehmensdaten auch in gewisser Weise abziehen könnte, um das entsprechend einsetzen zu können. Also als Gegenentwurf zu Edgar. Aber das, was hier schon gesagt worden ist, ist vollkommen richtig. Für alles, was ex ante anliegt, das sind meistens vertrauliche Sachen, die bilateral abgestimmt werden müssen und so weiter und so fort zwischen Investoren und den jeweiligen Unternehmen. Das macht gar keinen Sinn, das so aufzusetzen. Und wenn wir das erstmal hinbekämen, das nur für die Ex-Post-Daten vernünftig, also für das, was berichtet worden ist, entsprechend darzulegen, da wären wir gleich schon mal einen Schritt weiter. Und hier wird, glaube ich, der erste oder der eine... Das ist die richtige Reihenfolge. Das Timing ist richtig. Also der Aspekt des Timings, wie Sie ihn angesprochen haben, ist komplett richtig. Das passt jetzt gerade nicht hier rein.
Ja, danke schön. Gibt es sonst noch Rückmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist.
Ich kann mich da im Positiven rückmelden, dass ich die skeptische Darstellung sehr gut finde und gut zusammengefasst finde, einmal noch anschließen. Das ist meiner Sicht die relevanten Argumente vorgetragen.
Gut, danke. Ja, also wenn es ansonsten keine expliziten Rückmeldungen mehr gibt, gehe ich mal jetzt aus der Reaktion der Runde davon aus, dass wir ein positives Votum für den Entwurf der Stellungnahme haben. Das heißt, wir würden den dann in der Form jetzt auch sehr kurzfristig an EFRAG übermitteln. Und da bin ich auch mal schwer gespannt, wie sich das einreiht in die Rückmeldung der anderen. Das wird jetzt, glaube ich, noch eine ganz interessante Phase, auch mit welcher, sagen wir mal, Quantität, welche Arten von Meinung jetzt da bei EFRAG zusammengezogen worden sind. Ich habe es ja schon angedeutet, aus EFRAG intrinsisch heraus gibt es natürlich so eine gewisse Tendenz, an dem Thema ein Stück weit dran zu bleiben. Ne? Also wenn man einen Mitarbeiterstab und so ein bisschen die Proposal-Argumente auch hört, die sind natürlich schon, sagen wir mal, positiv motiviert, aber so oder so, glaube ich, ist das dann eine Entscheidung, wo die Kommission sich das Gesamtbild nochmal angucken muss und dann sagen muss, ob und wie es dann weitergeht. Okay, gut, ja, dann haben wir das soweit. Rico, Ilka, gibt's sonst noch was zu dem Tagesordnungspunkt, was wir besprechen müssen?
Meinerseits nicht.
Meinerseits auch nicht.